Was für ein klasse Lied, was nochmal sehr schön zum Ausdruck bringt, mit was für ein Gott wir es zu tun haben. Ein Gott, der größer, höher und auch heilig ist und gegen den nichts anhaben kann. Ja, wir befinden uns gerade in der Predigtreihe der geistlichen Waffenrüstung, nämlich seid geistlich gerüstet in Epheser 6, 10 bis 20. Und ich hatte in den vergangenen Wochen schon angefangen darüber zu sprechen und gesagt, dass unser Leben als Christen hier auf der Erde nicht nur so ein netter Spaziergang ist, sondern dass wir es auch immer wieder im Alltag mit Kämpfen oder mit Kampf zu tun haben. Und warum ist das so? Das möchte ich uns mal kurz bewusst machen. Wir leben in einer Welt, in der zwei Reiche aufeinander prallen. Das Reich Gottes, des Lichts, und das Reich der Finsternis vom Teufel. Und diese beiden Reiche sind in einem erbitterten Kampf. Und wir Christen sind dabei nicht nur Zuschauer oder erahnen, dass da vielleicht irgendwas sein kann. Nein, sondern wir befinden uns auch mittendrin in diesem Kampf. Ich habe uns hier ein, zwei Texte mitgebracht. 1. Kolosser 1, Vers 12 bis 14, da heißt es, dem Vater Dank sagen, der für euch fähig gemacht hat zum Anteil am Erbe der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Macht, also aus dem Herrschaftsbereich oder aus der Autorität der Finsternis, das Reich des Teufels, und hat uns versetzt oder man kann auch sagen, hinübergetragen, transferiert in das Reich des Sohnes seiner Liebe. In ihn haben wir die Erlösung, die Vergebung der Sünden. Also in diesem Kolossertext wird nochmal sehr klar deutlich gestellt, es gibt dieses Reich der Finsternis des Teufels und das Reich des Lichts oder wie es hier beschrieben, Reich des Sohnes seiner Liebe. Ja, und mit diesen Reichen haben wir es zu tun. Aber in Vers 14 lesen wir auch davon, dass die Erlösung durch Jesus Christus die Grundlage für uns als Christen ist, dass wir eben aus diesem Reich der Finsternis des Teufels befreit worden sind und in das Reich Gottes versetzt werden. Und dann habe ich Ihnen noch einen weiteren Text aus Epheser 2, 1 bis 2 mitgebracht, der sagt, auch wer unter diesem Herrschaftsbereich oder des Reich des Teufels lebt und gehört. Und das ist auch wichtig zu wissen, denn jeder von den Menschen hier auf dieser Erde befindet sich in einem dieser beiden Bereiche. Früher wart ihr, heißt es, Gott ungehorsam und wolltet von ihm nichts wissen. In seinen Augen wart ihr tot. Ihr habt gelebt, wie es in dieser Welt üblich ist, und wart dem Satan verfallen, der seine Macht ausübt zwischen Himmel und Erde. Sein böser Geist beherrscht auch heute noch das Leben aller Menschen, die Gott nicht gehorchen. Es gibt also niemanden, der in keinem dieser beiden Reiche gleichzeitig wäre. Und Vers 2 hier zeigt es nochmal recht deutlich, dass all diejenigen, die nicht mit Gott leben, die Gott gegenüber ungehorsam sind, in Rebellion, die nichts von ihm wissen wollen, unter diesem Einfluss und der Herrschaft des Teufels sind, weil der Teufel eben noch hier auf dieser Erde Autorität hat, uns anzugreifen. Und der einzige Weg da heraus besteht darin, diese Rebellion gegen Gott aufzugeben und diese Erlösung, die wir durch Jesus Christus bekommen, einfach auch in Anspruch zu nehmen, für sich zu nehmen. Also in den geistlichen Angelegenheiten gibt es keine Neutralität, es gibt keinen neutralen Boden, entweder oder. Und Jesus sagt es auch nochmal sehr drastisch und eindeutig in Matthäus 12, Vers 30, da heißt es, wer nicht für mich ist, der ist gegen mich. Und wer nicht mit mir Menschen für Gott gewinnt, der führt sie in die Irre. Das heißt also, jeder oder jede muss eine Entscheidung treffen, ist vor eine Entscheidung gestellt. Auf welcher Seite bist du? Hat dich Jesus schon aus dem Machtbereich der Finsternis herausgerettet? Unterstehst du dieser guten Herrschaft Gottes? Bist du im Reich des Lichts? Ich möchte dir Mut machen, triff eine Entscheidung für Jesus Christus. Lebe mit Gott und lebe in seinem Reich des Lichts. Und wie das geht, Wenn du darüber mehr erfahren möchtest, kannst du gerne auf einen der Leiter, den Gottesdienstleiter oder mich als Pastor zukommen. Wir wollen dir da gerne weiterhelfen. Jeder Christ und jeder Nachfolger steht also unweigerlich in einem geistlichen Kampf und in einem Konflikt auch mit diesem Reich der Finsternis, mit dem Teufel. Und das Neue Testament macht das immer wieder sehr klar, dass diese rivalisierenden Reiche aktiv sind, wie sie funktionieren und was sie tun. Das wird in diesem Epheser-Text, den ich mit euch heute lesen würde, auch nochmal sehr klar. Und dieser Konflikt ist nicht nur auf einer Ebene, die wir sehen können. Es ist eine kosmische Dimension, die das ganze Universum betrifft. Nicht nur die Erde, sondern auch den Himmel. Und die Sachen, die wir eben nicht mit all unseren Sinnen immer so wahrnehmen können. Daher unterscheidet die Bibel auch von der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Ich habe euch mal einen Text mitgebracht, wo es sehr deutlich auch geschrieben wird, dass es diese gibt. Diese Welten wurden nämlich in Jesus Christus erschaffen, so heißt es in Kolosser 1, Vers 16. In Jesus ist alles erschaffen worden, was im Himmel und auf der Erde lebt. Die sichtbaren Geschöpfe auf der Erde und die unsichtbaren im Himmel. Die Bibel zeigt uns also, dass es eine unsichtbare Welt gibt. Und die kann man nicht nur so, das eine ist unten und das andere ist oben, sondern sie ist hier, um uns herum. Und dieses Bild hier rechts macht das nochmal so ein bisschen eindeutiger. Diese unsichtbare und sichtbare Welt durchdringt sich immer wieder auch gegenseitig. Unsere Augen, unsere Sinne können das nicht immer so wahrnehmen, was dort in dieser unsichtbaren oder übernatürlichen Welt passiert. Das geht nur, wenn Gott uns dafür die Möglichkeit gibt und uns die Augen dafür öffnet. Aber diese unsichtbare und übernatürliche Welt, sie existiert. Es gibt Engel, es gibt Dämonen, es gibt Geister, sie existieren. Und dieser Wirklichkeit sind wir ausgesetzt, ob wir das zur Kenntnis nehmen, ob wir das wahrhaben wollen oder nicht. Und ich selber merke immer wieder, dass manchen Menschen das gar nicht so bewusst ist, dass es dort einen geistlichen Konflikt gibt. Viele Leute nehmen das schlicht und einfach nicht bewusst wahr, mit was sie da oder mit wem sie es zu tun haben. Sie wissen nicht und deswegen können sie auch nicht dagegen kämpfen, weil sie es eben nicht sehen und deswegen auch nicht widerstehen und standhalten können. Sie wissen nicht, da ist was, ich glaube, aber sie können es nicht greifen oder definieren und wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Aber wir müssen uns das immer wieder bewusst machen. Wir leben in diesem Konflikt mit dieser geistlichen Welt und es ist absolut ausschlaggebend, was dort auch passiert. Das Resultat, was dort in den geistlichen Welten passiert, ob das jetzt ein Sieg oder eine Niederlage ist, das bestimmt auch über unser Leben hier auf dieser Erde und hat Resultate in vielen Bereichen unseres Lebens. Deswegen schreibt der Apostel Paulus an die Epheser, ich lese euch den Text 6, 11 bis 13, zieht an die Waffenrüstung Gottes, damit ihr bestehen könnt gegen die listigen Anschläge des Teufels. Denn wir haben es eben nicht mit Fleisch und Blut zu kämpfen oder zu tun, sondern gegen die Mächte und Gewalten, gegen die Weltherrscher der Finsternis, gegen die Geister einer unsichtbaren Welt, die hinter all dem Bösen stehen. Deshalb ergreift die Waffenrüstung Gottes, damit ihr widerstehen könnt am bösen Tag und nachdem ihr alles zu Ende gebracht habt, stehen bleiben könnt. Paulus wiederholt das hier zweimal in Vers 11 und 13. Ihm ist es wichtig, dass wir diese geistliche Waffenrüstung Gottes anziehen, dass wir sie ergreifen. Er macht es uns hier sehr klar, indem er das zweimal wiederholt. Und diese geistliche Rüstung, die fällt nicht so mal eben einfach auf uns herunter. Sie wächst auch nicht von heute auf morgen an uns heran. Wir müssen uns aktiv entscheiden, diese Rüstung zu greifen und anzuziehen. Sonst stehen wir ohne sie in der Welt da. Und Paulus warnt uns davor, dass böse Tage kommen können und werden. Und daher möchte uns Paulus mit diesem Text heute Morgen auch wieder wachrütteln und uns daran erinnern und darauf hinweisen, dass wir Christen in einem geistlichen Konflikt verwickelt sind. Und dieser Konflikt ist nämlich gegen den Teufel. Und dieser Teufel ist ein listiger Feind. In Vers 12 gibt uns Paulus auch mal eine kurze Zusammenfassung, gegen wen wir dort kämpfen und mit wem wir das noch zu tun haben, außer dem Teufel. Und wir müssen verstehen, dass das Reich des Teufels ausgesprochen gut organisiert ist. Und wisst ihr auch, warum das so ist? Er hat es von Gott übernommen. Er hat es von Gott abgeguckt. Denn der Teufel war eins der Erzengel Gottes. Und er war einer der obersten Herrscher im Himmel bei Gott. Ihm gehörte ein Drittel der Engel, die unter ihm gedient haben. Und schlussendlich wandte dieser Erzengel sich gegen Gott. Er rebellierte und führte Engelscharen gegen ihn, sodass Gott ihn verstoßen hat aus dem Himmel und auf diese Erde geschmissen hat. Aber er trotzdem immer noch diese Herrschaftsstrukturen beibehält. Aus diesem Grund ist auch immer wieder der Teufel so erfolgreich und effektiv. Er ist immer noch mit der Masche unterwegs, zu beherrschen, zu rebellieren und zu manipulieren. Und immer, wo uns das begegnet, Beherrschung, Manipulation, dürfen wir davon ausgehen, dass der Teufel seine Finger dort auch mit im Spiel hat. Warum? Weil Gott das eben nicht tut. Gott wird nie jemanden beherrschen. Er will niemanden manipulieren. Weil wir in diesem Kampf sind, müssen wir gut ausgerüstet sein und geschützt sein, um diesen unvermeidlichen Konfrontationen zu begegnen und vorbereitet zu sein. Deshalb spricht Paulus hier von dieser Waffenrüstung Gottes. Und ja, diese Kämpfe sind herausfordernd. Sie sind gegen den Teufel. Und nochmal gesagt, es ist nicht ein Kampf gegen Menschen, weil die häufig instrumentalisiert werden von dem Teufel, um Böses zu tun. Natürlich gibt es auch böse Menschen, die Böses machen. Aber in vielem steckt einfach, müssen wir uns bewusst sein, der Teufel dahinter und seine Mächte. Paulus, als er diesen Epheserbrief geschrieben hat, saß in einer Arrestzelle oder war in Gefangenschaft der Römer. Und dort hatte er in dieser Zelle oder in diesem Haus immer wieder auch Begegnungen mit diesen römischen Soldaten, die ihn bewacht haben. Und nun veranschaulicht Paulus uns an einer Waffenrüstung, eine Standardausrüstung der damaligen römischen Soldaten seiner Zeit, uns diese Ausrüstung. Und ich möchte sie mit uns angucken. Sie steht in Epheser 6, die Verse 14 bis 17. Da heißt es: So steht nun fest, bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften, legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an und tragt an den Füßen die Schuhe der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Zusätzlich zu allem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm des Heils auf und ergreift zu dem Schwert des Geistes. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Paulus nennt uns hier in diesem Text 6 Rüstungsteile. Und 3 dieser Rüstungsteile haben wir uns schon vergangene Woche etwas näher angeschaut. Und die anderen 3 werden wir uns heute anschauen. Die beschriebenen Rüstungsteile sind dafür da, um uns vorzubereiten auf einen Kampf, auf einen geistlichen Kampf des Teufels. Und die können ganz unterschiedlich aussehen. Diese Kämpfe können durch falsche Gedanken kommen, durch schlechte Gefühle, durch Einschränkungen, aber auch durch falsche Glaubenssätze, durch Lügen, Gewohnheiten, Irrlehre oder auch Lebensumstände, die uns das Leben schwer machen. Und die Palette der Angriffe des Teufels sind viele. Und es kommen diese Tage, wo vielleicht der Angriff auch dich trifft. Und von daher sollen wir diese geistliche Waffenrüstung anziehen. Warum? Um standzuhalten, um festzustehen, um Widerstand zu leisten und dem nicht nachzugeben, um stehen bleiben zu können. Und daher brauchen wir genau diese Rüstungsteile, den Gürtel der Wahrheit, Brustpanzer der Gerechtigkeit, Schuhe des Evangeliums des Friedens, das Schild des Glaubens, Helm des Heils und das Schwert des Geistes. Letzte Woche haben wir über die drei gesprochen, über diesen Gürtel der Wahrheit. Jesus Christus selber ist diese Wahrheit. Und wir sollen diese Wahrheit in uns aufnehmen und wir sollen sie weitergeben und leben. Der Brustpanzer der Gerechtigkeit ist nicht unsere Gerechtigkeit, sondern die Gerechtigkeit Gottes, die er uns geschenkt hat durch Jesus Christus, die wir in Anspruch nehmen dürfen und dadurch leben. Und das dritte war dann die Schuhe des Evangeliums, heißt, wir sollen uns im Evangelium gut auskennen, standhaften, wissen, was im Evangelium ist und dementsprechend das weitergeben und leben. Heute schauen wir uns die anderen drei Teile an. Fangen wir an mit dem Schild des Glaubens. Ich habe euch hier mal ein Bild mitgebracht, wie es vielleicht auch damals ausgesehen hat. Wofür brauchten denn die damaligen römischen Soldaten dieses Langschild, so wie es ist? Und was hat dieses Schild, dieses Langschild, auch mit dem Glauben zu tun? Die römischen Soldaten hatten damals dieses Langschild, was hier abgebildet ist, genutzt, um sich zu schützen vor den feurigen Pfeilen, aber auch vor den Schwerthieben des Feindes. Das Vorhandensein eines Schilds hat zwar nicht verhindert, dass diese Pfeile, diese feurigen Pfeile fliegen, aber diese brennenden Pfeile hatten keine Möglichkeit, schweren Schaden bei ihnen anzurichten. Denn die Pfeile damals wurden so in Pech eingetaucht und wurden dann angezündet und dann brennend verschossen. Und bei einem Treffer, wenn sie einen richtig arg getroffen haben, hat das schmerzhafte und schwere Verletzungen am Körper verursacht. Oder eben, wenn diese brennenden Pfeile auf Häuser oder andere Gebäude gefallen sind, haben sie alles verwüstet und zerstört und abgebrannt. Häufig hatten diese römischen Wappenschilder auch eine Bemalung drauf, die Hinweis gegeben haben, zu wem sie gehören oder zu welcher Legion sie unterstellt gewesen waren. Und was hat nun dieses sinnbildliche Schild mit dem Glauben zu tun? Es ist nicht dieser Glaube der Gerechtigkeit vor Gott wie dieser Brustpanzer, sondern ein Glaube, der die feurigen Pfeile des Teufels abwehrt. Hinter diesem Schild finden wir Schutz vor diesen Angriffen und feurigen Pfeile des Feindes. Es ist ein super Schutz und bedeutet, ich glaube Gott mehr als den Umständen, die vielleicht auf mich fliegen, die mich angreifen. Egal in welchen Umständen du dich befindest, du darfst dir sicher sein, Gott ist bei dir und wird dich durchtragen. Was wollen denn diese feurigen Pfeile des listigen Feinds eigentlich denn bei uns erreichen? Es können zum Beispiel Zweifel oder Unglaube gegenüber Gott sein. Es können alte Schuldgefühle sein, die sich plötzlich wieder entzünden. Vielleicht sind da auch Versagensängste, die plötzlich aufflammen wieder. Oder vielleicht sind es auch grundsätzliche Glaubenskämpfe, die uns schwächen sollen in unserem Glauben. Wir müssen uns aber bewusst machen, dass wir immer wieder unter diesem kontinuierlichen Beschuss der Pfeile des Feindes sind, die vielleicht Angst, Zweifel oder auch Sorgen sein könnten. Aber wir können sie abwehren und ablöschen im Glauben und Vertrauen an Gott. Wir müssen daran denken, es hilft nichts, auch wenn wir dieser Situation versuchen wegzurennen. Weil wenn wir wegrennen, drehen wir den Rücken zu und dann können uns die Pfeile erst recht treffen. Und wir können dann nicht meinen, mal eben hier die Pfeile rauszuziehen oder eben wegzuschmeißen, weil sie brennend sind, sie verursachen, sie können zum Brand, sie können uns stark verletzen. Es ist immer wieder gut, dass wir uns dieses Schild Gottes nehmen und uns schützen. Und ich selber merke das auch immer wieder. Je dichter ich an Gott dran bin, je näher ich mit ihm unterwegs bin, erlebe ich seinen Schutz, seine Führung und seine Bewahrung. Aber je weiter ich mich weg von Gott bewege und meine eigenen Sachen mache, mich auf meine eigenen Sachen berufe oder stolz bin oder das Ding tue, was ich möchte, stehe ich in der Gefahr, mich von Gott zu entfernen und zu sündigen. Der Glaube hat also eine schützende Funktion. Es geht darum, immer wieder auch in Verbindung mit Jesus Christus persönlich zu sein, aber eben auch in der Gemeinschaft, hier wie bei diesem Gottesdienst. Und ich habe da auch das Bild hier unten. Die Römer haben ja damals, das hieß so eine Schildkrötenfunktion oder wie heißt es hier, ich habe es mir aufgeschrieben, Schildkrötentaktik, so heißt es. Und zwar war das so, dass sich die Soldaten ganz eng zusammengestellt haben und die Schilder vor sich hielten, über sich auch. Und so konnte der Pfeilhagel der Feinde abgewehrt werden. In der Gemeinschaft mit den anderen Soldaten waren sie daher noch mehr gesichert als alleine, weil sie einen Rundumschutz hatten. Ein sehr schönes Bild auch für uns als Christen. Nicht nur alleine im Glauben das Schild zu halten, sondern als Gemeinschaft dieses Glaubensschild zu halten. Denn als Christen erleben wir auch immer wieder Herausforderung. Ja, der ein oder andere verliert seine Arbeit. Wir werden krank. Es sterben Leute. Warum das alles? Ich habe auch auf vieles keine Antwort. Dennoch will ich mich an Gott halten. Ihm Vertrauen und Glauben schenken, dass er weiß, was er tut. Dass er alles in seiner Hand hält. Daher lasst uns an diesem Glauben an Gott festhalten. Lasst uns wachsam sein vor diesen Angriffen des Teufels. Und seine Pfeile können, wie gesagt, Bosheit, Lüge, Sorge, Angst, Unreinheit, Zweifel, Stolz, Lieblosigkeit und vieles mehr kann es sein. Daher lasst uns aufpassen und uns nur auf Gott allein verlassen und vertrauen. Und nicht meinen, dass wir alles selber in der Hand haben oder dass mein Partner oder sonst wer alles in der Hand hält. Es ist nötig, das Schild des Glaubens zu ergreifen, um geschützt zu sein. Der Glaube an Jesus Christus und sein Erlösungswerk bewahrt uns und gibt uns Gewissheit, dass der Tod und Teufel schon besiegt ist. Deshalb ist natürlich das Böse nicht aus dieser Welt verschwunden. Wir sind immer noch diesen Pfeilen und den Angriffen ausgesetzt. Aber mit diesem Schild des Glaubens dürfen wir uns bewusst machen, dass Gott uns zugesagt hat, dass er uns helfen möchte in unserem Alltag. Er möchte uns bewusst machen, dass er uns bereits errettet hat, die wir mit ihm glauben. Jesus hat aus Liebe zu uns diesen Weg ans Kreuz gegangen. Durch seine Liebe hat er den Tod besiegt. Er ist auferstanden, er ist nicht tot geblieben, sondern er sitzt jetzt zur Rechten Gottes. Das werden wir auch demnächst an Ostern wieder feiern. Und ich frage dich, glaubst du das? Gott möchte uns also helfen. In Sprüche 30, Vers 5 heißt es, ein Schild ist er denen, die bei ihm Zuflucht suchen. Und es gibt auch noch viele weitere Verse in den Psalmen, die das so umschreiben, dass Gott ja unser Schild sein möchte. Wir benutzen also das Schild des Glaubens, um uns von all dem abzuwenden, was uns davon abbringen möchte, Glauben und Zweifel zu sehen oder was uns davon abbringen möchte, das zu tun, was Gott nicht gefällt. Wenn der Teufel uns also angreifen möchte und uns ja, Sachen ins Schwanken bringt oder in Fragen stellt, dann benutze das Schild des Glaubens und wehr das einfach ab. Die nächste Sache, Helm des Heils. Wofür ist ein Helm bei einem Kampf gegen den Teufel wichtig? Und was hat dieser Helm auch mit dem Heil zu tun? Ich habe euch hier wieder ein Bild von einem damaligen römischen Soldaten eines Helms mitgebracht, der meistens aus Bronze oder Eisen bestand. Und er hatte so zwei herunterklappende Teile, die seine Wange bedeckt haben. Und damit der Helm auch bequem saß, haben viele ihn dann auch manchmal noch mit Filz und oder so, Schwamm ausgepolstert, damit es nicht so hart am Kopf war. Und dieser Helm hat den Soldaten im Kampf davor bewahrt, dass der Kopf und der Nacken nicht von feindlichen Waffen zu sehr demoliert wird oder dass der Soldat dadurch getötet wird. Oder häufig auch, wenn sie Sachen eingenommen haben, Festungen oder so, dann wurde Schutt oder Dreckmüll von oben heruntergekippt und dieser Schutt und diese Steine, die geschmissen worden sind, die hat der Helm dann auch abgehalten, dass sie ihn nicht so stark treffen oder verletzen können. Und der Helm des Heils oder der Rettung, wie er beschrieben wird, schützt auch im übertragenen Sinne unseren Kopf und damit auch im Sinne unseres Kopfes, unsere Gedanken. Denn alle unsere Gedanken, mit denen wir uns auseinandersetzen und beschäftigen, die prägen und beeinflussen uns. Deshalb ist es eben nicht gleichgültig, mit was wir uns füllen oder mit was für Gedanken wir uns auseinandersetzen. Denn es gibt viele Gedanken, die uns verwirren oder durcheinander bringen. Auch Gedanken, falsche Gedanken, die uns nicht mehr loslassen. Und der Helm des Heils möchte den Kopf und unseren Sinn und unsere Gedanken beschützen. Er möchte all diese unheilvollen Gedanken, all das Schlechte eintauschen gegen die heilsamen Gedanken Gottes. Also wenn wir diese Eindrücke, diese Gedanken, diese Verletzungen in unseren Kopf hineinlassen, dann tut uns das Schaden. Und wir haben durch diesen Helm des Heils, wenn wir ihn tragen, die Möglichkeit, all das Negative und Schlechte von uns abzuhalten, indem wir im Vertrauen auf Gott uns verlassen und sein Zusagen glauben. Der Helm schützt also den Kämpfer vor Angriffen, vor Verletzungen des Kopfes. Und das gilt auch noch für uns heute. In unserem Kopf, wir können auch sagen, das Zentrum unseres Denkens müssen wir schützen, weil gerade da immer wieder auch der Teufel versucht, uns anzugreifen. Das größte Schlachtfeld ist häufig unser Gedankenfeld, unser Gedankenleben. Und es ist die Zielscheibe des Feindes, diese Gesinnung in raffinierter und listiger Weise zu beeinflussen durch Lügen. Und so hat er es schon ganz am Anfang der Bibel getan, bei Eva, ne, im Paradies. Sollte Gott wirklich gesagt haben? Er bringt leise, listige und schlaue Lügen und uns gilt es, diese abzuwehren. Mit der gesunden Wahrheit zu wissen, wie wir damit umgehen. Und der Teufel will uns versuchen, von diesen Wahrheiten Gottes wegzubringen, uns im Unklaren zu lassen, dass wir unfähig sind, die Wahrheit zu erkennen oder richtige Entscheidungen zu treffen oder den Lügen Glauben zu schenken. Und es gibt immer leider auch so viele Beispiele in der Bibel, die auch auf diese listigen Angriffe des Satans, des Teufels hineingefallen sind. Denken wir an David, der Ehebruch begonnen hat. Es fing in diesem ersten Blick in den Gedanken an. Denken wir auch an Judas, der sich hat einlullen lassen durch die Priester, durch dieses Angebot des Geldes und Jesus verraten hat. Denken wir an Petrus, der plötzlich Menschenfurcht bekam und anfing, Jesus zu verraten und zu verleugnen. Oder auch Hananias und Sapphira. Na, ob Gott wirklich uns so segnet, wir sagen mal nicht alles und behalten da unseren Teil, wo sie sich gegen den Heiligen Geist wenden und ihn betrüben. Und das war nicht nur damals in der Bibel so. Es ist auch heute so, dass immer wieder da der Teufel listige Angriffe versucht, da wo wir nicht gewappnet sind. Wir müssen uns diesen Helm des Heils aufsetzen. Und es ist ja interessant, wenn wir uns mal unseren Körper so anschauen. Von der Größe des Körpers ist der Kopf ja eigentlich nicht übermäßig sehr stark, dass er ins Gewicht fällt, oder? Und trotzdem ist er mit eines der wichtigsten Teile des Körpers. Und es ist auch auffällig, wie viele Sinnesorgane wir hier alles so am Kopf und im Kopf haben, oder? Und wenn wir uns diese Fülle der Sinnesorgane, Augen, Nase, Mund, Ohren, mal bewusst werden, was da für Möglichkeiten gibt, angegriffen zu werden, dann ist es uns, glaube ich, noch mehr oder sollte es uns noch mehr bewusster sein, diesen Helm aufzuziehen und unseren Kopf und all das, was damit inklusive ist, zu schützen. Denn wie oft ist es, dass wir mit unseren Ohren uns Dinge anhören, die uns nicht gut tun? Wie oft ist es, dass wir mit unseren Augen Sachen ansehen, die uns nicht gut tun? Wie oft reden wir Sachen mit unserem Mund, die uns und anderen schaden? Und wie oft geht in unserem Gehirn Sachen ab, Dinge, die uns gefährlich werden könnten, wo wir drüber nachdenken, wo Verurteilung stattfindet oder Anklage. Oder eben auch diese Gedanken der rein menschlichen Logik, die dem Glauben gefährlich sein können. Nur weil ein Argument logisch klingen könnte. ist es nicht immer alles richtig. Wir müssen achtsam sein vor diesen Angriffen des Teufels und ihm keinen Raum geben in unseren Gedanken und all diesen Flüstereien, die er uns einflößen möchte. Sondern wir sollten mehr den Worten Gottes und seinem Wort Vertrauen schenken als den Worten des Teufels. Und worin besteht nun dieses Heil, von dem uns hier der Bibeltext sagt? Das Heil Gottes hat mit der Errettung und Erlösung zu tun. In Jesus Christus sind wir gerettet und erlöst. Im Glauben an ihn. Der Helm des Heils ist die Hoffnung, die wir haben in Jesus Christus. So heißt es in 1. Thessalonicher 5, Vers 8. Da beschreibt Paulus auch nochmal diesen Helm, auch als Helm der Hoffnung. Jesus als unsere Hoffnung, wir haben es vorhin im Lied gesungen, schützt auch unseren Kopf und unser Leben. Heil zu sein, tut uns Menschen gut. Und es ist ja nicht mehr so ein klassisches Wort, was wir so im Alltag gebrauchen, aber wir kennen viele Verbindungen, die damit zusammenhängen, oder? Zum Beispiel geheilt werden von einer Krankheit. Um Heilung geht es hier auch in diesem Texte. Es geht um die Heilung von der Sklaverei der Sünde, dass wir die Sünde nicht mehr tun. Und dieses Heil, das wir geschenkt bekommen können, ist nur in Jesus Christus zu finden. Es steht so in Apostelgeschichte 4, Vers 12 und auch 2. Timotheus 2, Vers 10. Dort heißt es, nur das Heil kommt von ihm allein, von Jesus Christus. Oder damit auch sie, Paulus setzte sich dafür ein, damit auch sie das Heil erlangen, das in Jesus Christus ist. Nur Jesus kann Heil machen. Warum? Weil er unser Heiland ist. Das Heil Gottes, das wir in Jesus Christus haben, das bekommen wir, indem wir uns für Jesus Christus, für ein Leben mit Gott entscheiden, mit der Wiedergeburt. Und wenn wir Jesus Christus in unser Leben aufnehmen, dann beginnt in uns ein Prozess der Heiligung, also das zu tun, was Gott möchte. Und das ist ein lebenslanger Prozess, den wir mit Gott durchschreiten können, wo er uns helfen möchte. Deshalb ist es immer wieder notwendig, dass wir Frieden mit Gott haben und diesen Helm des Heils aufziehen und bewusst machen, wer wir in Jesus Christus sind und was er uns sagt. Und dann gilt es, was Paulus auch in Römer sagt, nun vermag uns niemand mehr anzuklagen und uns trennen und kann uns trennen von der Liebe Gottes. Und das Letzte, das Schwert des Geistes. Wofür brauchen wir das Schwert des Geistes im Kampf gegen den Feind, den Teufel? Und was hat dieses Schwert des Geistes mit uns zu tun? Paulus, damals die römischen Soldaten, die Paulus vor Augen hatte, kämpften mit diesem Schwert, um sich zu verteidigen. Es war mit ein kurzes Schwert, oder es gab auch längere Schwerter. Es war die Angriffswaffe, die man vielleicht nachdem man den Speer geworfen hat, um sich weiterhin verteidigen zu können. Und das Schwert diente in erster Linie als Stichwaffe. Und damit konnte man auch schon so manche Verletzung verursachen. Was hat es im übertragenen Sinne zu tun? Das Schwert des Geistes, das wird sogar hier in diesem Text erklärt, ist das Wort Gottes. Und auch hier, dieses Wort Gottes, auch dieses Teil dient der Verteidigung gegen den Angriff. Darum heißt es Schwert des Geistes. Aber es wird ja noch genauer definiert. Und wenn man hier in dem griechischen Text hineinschaut, steht das Wort Rhema Theo, was übersetzt heißt Wort Gottes im Deutschen. Und im Griechischen gibt es zwei Wörter für Wort. Einmal das Wort, das griechische Wort Logos, was so viel heißt wie Rat, Vernunft, Wert, Sinn. Und dann gibt es im Griechischen das Wort Rhema, was heißt das ausgesprochene Wort. Und hier in diesem Text wird das ausgesprochene Wort genannt. Also das ausgesprochene Wort Gottes, was in einem konkreten Fall ausgesprochen und gesagt wird. Dieses Schwert Gottes, das uns durch den Heiligen Geist zur Verfügung gestellt wird, kann im Kampf gegen den Teufel benutzt werden, indem wir bewusst die Worte Gottes, also auch ausgewählte Zitate, die uns der Geist dann eingibt oder auch uns daran erinnert, um solche anzuwenden gegen den Feind. Dieses Wort Gottes hilft uns, gegen die Lügen und Verdrehung des Teufels anzustehen. Und unsere Aufgabe, ich möchte es nochmal sagen, ist nicht aktiv den Teufel anzugreifen, sondern uns verteidigen und standhalten, wenn er uns angreift. Und in Matthäus 4 macht Jesus uns das vorbildlich vor und zeigt, wie man dieses Wort Gottes als Schwert benutzt. Es war die Situation folgendermaßen. Jesus hatte 40 Tage gefastet und ging in die Wüste. Und wer kam in dieser so vielleicht nicht kräftigen Situation Jesu, wer kam da angeschlichen? Der Teufel, der Feind. Und was machte er? Er versuchte Jesus dreimal. Er stellte ihn dreimal auf die Probe. Und was machte Jesus? Dreimal messerscharf antwortete er auf diese Fragen des Teufels mit folgendem Satz. Es steht geschrieben im Wort Gottes. Und dann zitiert er Bibelverse. Zack, 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 messerscharf, Schwert Geistes in Aktion. Auf jede der Versuchung des Teufels reagierte Jesus mit einem Zitat, mit einem Wort Gottes aus der Bibel. Es steht geschrieben. Und nach dem dritten Versuch, was macht er? Der Teufel kehrt um und zieht sich zurück. Einzelne Bibelworte sind die Schwerter Gottes, die uns zur Verteidigung dienen. Das muss uns bewusst sein. Von daher müssen wir uns in der Bibel auskennen, sie lesen. Sie darf nicht nur immer auf unserem Nachttisch liegen oder in unserem Regal verstauben. Wir müssen lernen, mit ihr unterwegs zu sein, die Worte der Bibel auszusprechen, denn sie sind wie ein zweischneidiges Schwert. Sie sind sogar lebensnotwendig oder wirksam, so steht es auch in Hebräer 4, Vers 11. Denn das Wort Gottes ist lebendig, wirksam und scharf. Es hat uns was zu sagen. Wir müssen uns daher beschäftigen mit der gesamten Bibel, nicht nur mit Auszügen, die uns gefallen oder die uns gut tun, denn sie sind heilsam. Und ob wir jung oder alt sind, ob wir ganz neu mit Jesus unterwegs sind oder schon alte Hasen im Glauben, wir alle brauchen immer wieder die Bibel. Und ich sage euch, in jetzt der Vorbereitung ist mir das auch wieder neu bewusst geworden, dass jede Zeit mit der Bibel eine Segenszeit ist, weil sie heilsam ist für unser Leben. Das Schwert des Wortes, das Schwert des Geistes ist das Wort Gottes. Und wir müssen es in der Hand haben. Denn nämlich gerade in Extremsituationen, wenn es uns nicht gut geht, in Krankheit, bei Verlust, im Alter, im Sterben, da helfen dann nicht irgendwelche Erfahrungen oder vielleicht mancher Rat der anderen. Da hilft dann nur noch die Wahrheiten Gottes. Es steht geschrieben. Es steht geschrieben im Wort Gottes und das gilt. Die Bibel ist unsere Gebrauchsanweisung, die Wahrheit, nach der wir leben sollen. Und sie ist eine wirksame Waffe gegen den Teufel. Daher lasst uns sie immer wieder lesen, um zu bestehen. Ich möchte das nochmal zusammenfassen. Wir leben in einer Welt, in der zwei Reiche aufeinanderprallen. Das Reich der Finsternis, des Teufels und das Reich Gottes, des Lichts. Und diese beiden befinden sich in einem unerbitterten Kampf. Und wir als Christen, wir sind mittendrin. Mal nehmen wir es wahr, manchmal auch nicht, weil es halt auch viel in der unsichtbaren Welt abgeht. Warum? Der Teufel möchte uns Christen angreifen. Und er hat viele Möglichkeiten, uns das Leben schwer zu machen. Aber vor allen Dingen möchte er versuchen, uns unser Vertrauen von Gott wegzunehmen. Er möchte, dass wir unsere Zuversicht in ihm wegwerfen. Und er möchte, dass wir ungewiss bleiben, dass wir Gewissheit in Christus verlieren und die Hoffnung in ihm. Deswegen ist es immer wieder gut, das Schwert des Geistes in der Hand zu haben. Deswegen ist es immer wieder gut, den Helm aufzusetzen und das Schild nicht sinken zu lassen. Die Schuhe immer wieder anzuziehen, den Brustpanzer anziehen und auch den Gürtel anzuziehen. Denn es lohnt sich, das anzuziehen, was Gott uns hinlegt und zur Bereitschaft gibt. Es reicht nicht nur, dass wir heute Morgen diesen Text gelesen haben und wissen, jo, da gibt es diese Rüstung Gottes. Das wissen viele vielleicht, die dir auch schon mal die Bibel gelesen hat. Das weiß auch der Teufel, dass es die Rüstung gibt. Aber das macht dann keinen Unterschied. Nein, es gilt, diese Rüstung, diese geistliche Rüstung immer wieder anzuziehen und auch einzusetzen. Und das schaffen wir nicht immer wieder aus uns heraus. Deswegen heißt es auch, allein aus der Kraft und Macht der Stärke Gottes ist das möglich. Durch die Kraft und die Macht Gottes auch können wir diesen Kampf bestehen und diese Rüstung. Deswegen nicht meinen, alleine irgendwie da den Kampf zu meistern oder aktiv zu werden oder was zu bekämpfen, sondern in Gottes Macht und Stärke standhaft bleiben, widerstehen, fest mit ihm verbunden zu bleiben, um diese Angriffe des Böses abzuweisen. Und wir dürfen wissen, dass die, die wir mit Jesus Christus leben, dass er der Sieger ist, dass er gewonnen hat und dass wir das in Anspruch nehmen können. Deswegen, lasst uns diese Rüstung ergreifen, anziehen, damit wir sie auch in unserem Alltag gebrauchen können. Amen. Ich möchte das in der nächsten Woche mit euch praktisch üben. Ich habe ein Gebet mitgebracht auf einem Blatt, passend zur Waffenrüstung, zu Epheser 6, 10 bis 17. Und ich möchte euch bitten, als Hausaufgabe zum nächsten Sonntag regelmäßig morgens dieses Gebet einmal leise oder laut für euch zu sprechen. Ganz praktisch heißt es dann, ich ziehe mir jetzt den Gürtel der Wahrheit an. Und dann kannst du das beten oder auch so tun. Oder ich ziehe den Brustpanzer der Gerechtigkeit an. Und ich bin gespannt, was ihr in dieser Woche mit Gott erleben werdet. Und im nächsten Sonntag soll es hier die Möglichkeit geben, davon zu berichten. Was hast du Erfahrung mit diesem Gebet oder mit Erfahrung mit Gott gemacht? Außerdem soll es die Möglichkeit geben, wenn du Gebet empfangen möchtest, dass wir gerne im Anschluss nach dem Gottesdienst beten möchten für dich. Weil Gebet wichtig und gut ist. Und wir werden uns damit auch nächste Woche in der Predigt beschäftigen. Also, nachher, wenn ihr rausgeht, bitte jeder oder jede Person, jedes Ehepaar, nimmt diesen Zettel mit. Ich schicke sie euch auch nochmal unter der Woche zur Erinnerung, damit ihr nicht in Vergessenheit gerät, das zu tun. Macht es. Lasst uns jetzt passend auch zu diesem Text, zu dieser Stelle, die wir gelesen haben, das auch nochmal proklamatorisch besingen. Ich lade euch ein, steht mal mit mir auf, wir haben ja lang genug jetzt gesessen, und das einfach nochmal zu singen. Jesus, der Sieg gehört dir allein. Wir dürfen das wissen, wir haben das Wort Gottes, die Wahrheit, die uns das zuspricht. Lasst uns das gemeinsam singen. Jesus, der Sieg gehört dir allein.